die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Liebe Börsenminute-Hörerinnen, neues Jahr, neues Podcast-Konzept. Um euch noch besser mit nützlicher Börseninfo versorgen zu können, erscheint die Börsenminute ab sofort unter der Marke Geldmeisterin. Und zwar nicht mehr in kleinen Häppchen am Dienstag, Mittwoch und Freitag, sondern serviert als Börsenwochenshow jeden Donnerstag neu. Sonntag gibt es wie gewohnt das große Interview der Woche. Viel Hörvergnügen wünscht Julia Kistner. Zum Jahresbeginn noch ein letzter Blick in den Rückspiegel auf das Jahr 2023. Der deutsche Leitindex schaffte es zum Schluss des Jahres 2023 noch auf 16.215 Punkte, konnte also im letzten Jahr um 20% zulegen. Spitzenperformer waren der Düsseldorfer Rüstungsproduzent Rheinmetall mit einem Kursplus von 54%, gefolgt von der Baustoffgruppe Heidelberg Materials mit einem Kursgewinn von fast 52%, der Softwareschmiede SAP mit plus 44,7%, Sportartikler Adidas mit 44,48% und Werkstoffproduzenten Covestro mit 43,2%. Überdurchschnittlich performten im DAX außerdem noch der Chemieriese Brenntag, Siemens, Continental, Chiphersteller Infineon und Stromriese E.ON, die alle mehr als 30% performten. Rund halb so stark legte die Wiener Börse wieder einmal zu. Der ATX Total Return, der ebenso wie der DAX die Dividendenerträge einbezieht, stieg 2023 um knapp 11%. Das zeigt erneut, warum man auch beim Investieren über die Grenze hinausschauen sollte und vielleicht den starken Home Bias nochmals überdenken sollte. Niemals hätte ich allerdings erraten, wer die drei Best-Performer in Wien waren. Habt ihr eine Idee? Hier die Auflösung. Auf Platz 1 IMO Finanz AG mit 75,99%. Auf Platz 2, da wäre ich vielleicht noch drauf gekommen, weil ich sie selber habe, EVN mit 67,75% und auf Platz 3 Telekom Austria AG mit 52,98% Kursplus. Aktien, über die man spricht. Diese Woche war es eindeutig Apple. Die Barclays Bank hatte doch tatsächlich den beliebten Tech-Konzern von Gleichgewichten auf Untergewichten herabgestuft. Das Kursziel hat sie von 161 auf 160 US-Dollar gesenkt, wegen der schlechten Verkaufszahlen des iPhone 15. An mir soll's nicht gelegen haben. Ich habe mir nach 4 Jahren ein neues iPhone geleistet, weil der Akku schon so schwach war. Jetzt kann ich noch mehr Podcasts am Tag konsumieren, ohne dass mir der Saft ausgeht. Ansonsten sehe ich tatsächlich auch nicht so viele tolle Features gegenüber dem alten Modell, weshalb ich auf das neueste Produkt unbedingt umsteigen sollte. Obendrein kann ich jetzt meine alten Kopfhörer und externe Mikros wegen des neuen USB-C-Anschlusses in dem neuen Modell in die Tonne werfen und mir neue Adapter teuer erwerben. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Apple-Aktie hat durch die Herabstufung von Barclays, einer einzelnen Investmentbank, gerade einmal 1% verloren, absolut rund 1,80 Euro. Die Aktie hat zwar deutlich am schlechtesten von den Magnificent Seven Titel im Jahr 2023 schon performt, aber immer noch fast 50% an Wert zugelegt und das ist ja auch etwas. Und Ende gut, alles gut auch für die neue Apple Watch 9 und die Apple Watch Ultra 2, deren Verkauf für kürzeste Zeit eingestellt wurde. Es ging um einen Patentstreit für das Erkennen des Sauerstoffgehalts mit dem Medizintechnikunternehmen Masimo, in dem Apple einen Teilsieg jetzt erringen konnte. Mal sehen, wie es im Kampf David gegen Goliath weitergeht. Na, schlimmstenfalls kann Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,87 Billionen US-Dollar den Konkurrenten Masimo mit einem Börsenwert von 6 Milliarden US-Dollar Ja, einfach frühstücken. Ich persönlich sehe jedenfalls momentan zu wenig Innovation bei Apple, würde meine Position jetzt nicht weiter aufstocken, aber andererseits die Apple-Aktien auch nicht verkaufen. Das muss man übrigens auch bedenken, wenn man jetzt sich Aktien der Berkshire Holding von Warren Buffett kauft, weil Berkshire Hathaway unter den Top 10 Aktienempfehlungen des renommierten US-Börsenmagazins Barron's für 2024 ist. Man kauft mit Berkshire nämlich auch zu 40% Apple-Aktien. Fatale Anlagefehler. Wenn wir schon bei Warren Buffett sind, hier seine Warnung vor einem der größten Investmentfehler, den 99% der Anleger begehen würden. Sie würden nämlich glauben, den richtigen Kauf- und Verkaufszeitpunkt zu kennen. Warren Buffett meinte einmal in einem Interview wörtlich: Im Grunde genommen sind alle Versuche, den richtigen Zeitpunkt für Käufe oder Verkäufe zu wählen, meiner Meinung nach für 99% der Bevölkerung ein Fehler. Ich glaube sogar, dass der Versuch, einzelne Wertpapiere auszuwählen, für die meisten Menschen ein Fehler ist. Buffett zufolge neigen viele Privatanleger dazu, sich von Marktschwankungen zu sehr von Käufen oder Verkäufen drängen zu lassen. Für die meisten Marktteilnehmer sei es gescheiter, in einen günstigen ETF zu investieren, der den S&P 500 abbildet. Vor der Woche. Es muss nicht unbedingt ein ETF auf den S&P 500 sein, finde ich. Wer beispielsweise Hightech mag, aber meint, die Magnificent Seven, die im Vorjahr alle US-Leitindizes in die Höhe getrieben haben, seien schon zu heiß gelaufen, der kann sich ja einen Nasdaq 100 Equal Weight ETF zulegen. Hier sind alle Hightech-Aktien gleichgewichtet und nicht die kapitalstärksten Magnificent Seven, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla, viel stärker gewichtet, wie beim klassischen Nasdaq 100. Einen solchen ETF, der die 100 größten US-Tech-Werte gleichgewichtet, bieten etwa die Fondsgesellschaften Invesco oder Amundi. Aber bevor ich mir ein solches Vehikel anschaffe, sollte ich mir überlegen, was eigentlich dafür spricht, dass die glorreichen Sieben nicht weiterhin überperformen. Für mich nichts. Worauf ich setze. Also ich setze 2024 weiterhin auf die Pharmabranche, behalte einen Großteil meiner Novo Nordisk-Aktien und schaue mir Biotech-Aktien wie das Unternehmen BioNTech an. Zum einen, weil ich auf deren Krebstherapien setze und zum anderen, weil der aktuelle BioNTech-Börsenwert fast schon durch die Cash-Reserven des Unternehmens gedeckt ist. Und was ich noch mache, bevor die Zinsen wieder sinken, da ist also meiner Meinung nach noch keine Eile geboten. Ich stecke einige Gewinnmitnahmen bei Aktien in sehr solide Unternehmensanleihen. Nicht, weil ich glaube, dass Bonds langfristig attraktiver als Aktien sind, sondern weil mein Anleihenanteil im Portfolio so gering ist und ich Cash durch besser verzinste Bonds mit 3- bis 5-jähriger Laufzeit ersetzen möchte. Die sollen in unterschiedlichen Jahren abreifen, sodass ich immer wieder Cash, falls gebraucht, am Ende der Bondlaufzeiten zur Verfügung habe. E-Mail für die Geldmeisterin. Ein Hörer wollte wissen, wer eigentlich die rund 10.000 Euro einstreife, die er durch die Zinserhöhungen 2023 mehr für seinen Kredit bezahlen müsse. Die Frage klingt im ersten Augenblick eindeutig, ist sie dann aber doch nicht. Natürlich verdient daran die Bank als Kreditgeber zum ersten, aber ebenso deren Aktionäre. Ebenso verdienen Anleihekäufer mehr, aber auch Sparer, denen die Bank wiederum mehr Zinsen zu bezahlen hat. Oder aber auch Besitzer von Geldmarktfonds. Ob man Gewinner oder Verlierer von höheren Zinsen ist, hängt also davon ab, ob ich mir mehr Geld ausborge oder anlege, logischerweise. Banken müssen nicht unbedingt die Profiteure sein. Man sollte sich deshalb ihr Kreditportfolio genau anschauen, denn bei höheren Zinsen gibt es auch mehr Menschen und Unternehmen, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Das Ausfallsrisiko von Krediten steigt also für die Banken. Und wer eine Vorsorgeimmobilie hat, sollte sich in jedem Fall nochmals durchrechnen lassen, ob sich das Modell mit den höheren Zinsen noch rechnet. Die Wochenvorschau. Wo wir gerade bei den Banken sind, nächste Woche veröffentlichen einige in der Finanzbranche ihre Quartalszahlen Q4 23. Die Bank of America, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase, First Republic Bank, Wells Fargo und alle zufällig am 12.01., also einem Freitag. Böse Zungen sagen, dass Unternehmen sehr gerne freitags ihre mehr oder weniger guten Zahlen veröffentlichen, weil da die Aufmerksamkeit des Marktes nicht mehr so groß ist. Hauptsache, ihr spitzt eure Ohren aber am Sonntag, wenn die neue Folge der Geldmeisterin erscheint. Diesmal mit einem gemeinen Thema nach den Feiertagen. Satte Geschäfte mit Übergewicht. Ich hoffe, wir hören uns. Wenn es euch zeitlich irgendwie ausgehen sollte, würde ich mich über eure Kommentare zur Fusionierung der beiden Podcast-Formate Börsenminute und Geldmeisterin sehr freuen. Zum einen die Geldmeisterin die Wochenschau, jetzt jeden Donnerstag neu, und zum anderen Geldmeisterin das Interview, immer wieder sonntags. Ich freue mich, von euch zu hören. Eure Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.